Jetzt gerade freue ich mich. Der Lobpreis, der hat mich so richtig mitgenommen. Der hat mich aufgebaut. Heute Nacht sah es da ganz anders aus. Heute Nacht war ich da gesessen. Ich hatte heute Abend die Predigt irgendwann fertig und habe festgestellt, es funktioniert nicht. Ist zu lang. Ich muss irgendwas kürzen. Dann habe ich auch sofort einen Impuls bekommen, was ich kürzen soll. Ich war bloß nicht einverstanden damit. Und dann hat das ganze Spielchen angefangen. Ich habe überlegt und habe das weggelassen und wollte dann mit den Teilen weitermachen, die ich euch heute erzählen will. Und es ging nicht mehr. Ich habe bis nachts um 3:30 habe ich gekämpft. Und es hat mir dann den entscheidenden Schritt gegeben, als ich wieder ganz zurück auf den Anfang geschaut habe. Wie fängt eigentlich meine Predigt an? Und das ist der gleiche Teil, wo du letztes Mal aufgehört hast. Das ist der Teil über Identität. Das ist der Teil darüber, wer du bist. Das heißt, du bist von Gott angenommen, so wie du bist. Du bist vorbehaltlos angenommen, ohne dass du irgendwas dazu tun musst, dass du eine Leistung erbringen musst, dass dein Aussehen, deine Stärke, deine Fähigkeiten, deine Begabungen irgendetwas leisten müssen. Du bist angenommen und geliebt, ohne dass du irgendwas an dir selber erstmal ändern musst. Und dann bin ich nachts aufgestanden und habe so das angefangen und habe gesagt, nee, Christoph, egal wie die Predigt morgen wird, du bist von Gott angenommen. Und auf einmal ist diese ganze Last von mir abgefallen, diese Schwere, die dagegen gedrückt hat, die mich gehindert hat, einzelne Textpassagen zu lesen über Stunden, war weg. Du bist angenommen als Kind Gottes. Das ist eine Wahrheit, die uns im Beruf, im Alltag, im Eheleben, in der Familie, die uns entscheidend prägt, die uns eine entscheidende Wahrheit ist, mit der wir mit anderen Menschen dann auch begegnen können. Es gibt da einen ganz tollen Vers gleich am Anfang in 1. Mose 1,26. Da steht, dann sprach Gott, nun wollen wir Menschen machen, ein Abbild von uns, das uns ähnlich ist. So sind wir geschaffen. Wir sind ja erstmal Gott ähnlich geschaffen. Das ist ein ganz tolles Bild. Blöd nur, dass wir uns halt dazu entschieden haben, dass die Maßstäbe Gottes vielleicht nicht das ist, was wir immer umsetzen wollen, sondern wir haben auch eigene Maßstäbe, mit denen wir ganz gerne was anfangen möchten. Wir haben eigene Maßstäbe, die wir für richtig halten. Das hat sich dann Sündenfall genannt. Und der Herr spricht dazu in Matthäus im Kapitel 15, 19, was dabei rauskommt. Da kommt übrigens auch viel Gutes dabei raus, weil wir sind ja immer noch in Gottes Ebenbild geschaffen. Wenn ihr euch umschaut, die Menschen sind kreativ, die sind vielfältig, die entdecken Neues, die können forschen, die können tolle Sachen machen. Die Menschen haben das Potenzial Gottes in sich. Nur sie haben ein Problem. Matthäus 15, Vers 19. Denn aus dem Herzen kommen die bösen Gedanken und mit ihnen Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugenaussagen und Beleidigungen und vieles mehr. Aus dem Herzen, aus uns selber. Nicht der böse Feind, der erstmal schuld ist. Nein, wir sind das Übel, mit dem diese Schöpfung erstmal umgehen muss. Aus unserem Herzen kommen Gedanken, die unseren eigenen Maßstäben genügen und die sich nicht mehr nach Gottes Maßstäben richten. Wir haben letztes Mal gehört, das ist aber nicht so geblieben. Gott hat uns erstmal Gebote gegeben, unsere 10 Gebote, die 613 Ver- und Gebote im Alten Testament, nach denen wir uns richten sollen. Es hat keiner geschafft. Wir haben das angeschaut, es hat nichts genutzt. Wir konnten es aus eigener Kraft nicht schaffen, bis Jesus gekommen ist. Bis der Einzige gekommen ist, der keine eigene Schuld bezahlen musste. Wenn du zu einem, Menschen gehst, du ihm etwas schuldest, und du sagst, ich möchte bitte für den anderen was abbezahlen und du hast aber selber Schulden, dann sagt er, vielen Dank, zahl erst mal deins, dann kannst du für den anderen bezahlen. Aber Jesus, der musste für niemanden anders bezahlen. Und er hat sich entschieden, für uns zu bezahlen und er hat eine vollkommene Zahlung gewährleistet. Dieser Zahlung, dieser Gerechtigkeit, die wir in Gott bekommen, die wir durch das Opfer von Jesus bekommen, der haben wir nichts mehr hinzuzufügen. Gar nichts. Das war der Abschluss im Mai von der Predigt. Wir können der Gerechtigkeit Gottes nichts hinzufügen. Ich male euch das mal ein bisschen auf. Ich hoffe, ihr seht es. Ich habe gedacht, unser Beamer wird ein bisschen schwach. Da werden wir wieder analog. Also, ich habe hier meine Skala. Das ist die Gerechtigkeitsskala Gottes. So, naja, gut, wird eng. Da bin ich geboren worden und da hinten irgendwann, da sterbe ich. Und mein Lebensweg, der verläuft da oben drüber. Da oben gibt es nämlich ein Kreuz, dem bin ich begegnet. Ah, bleib da. Die Technik. So. Und ich habe jetzt hier auf dieser Gerechtigkeitsskala in meinem alten Leben, also in dem Leben, wo ich Gott jetzt nicht so gekannt habe, habe ich versucht, ein guter Mensch zu sein. Habe es nicht immer geschafft, habe es wieder mal versucht, habe es nicht geschafft, habe es noch mehr versucht, bin ganz tief gefallen, habe es wieder versucht und egal, was ich versuche, am Ende komme ich irgendwo da unten an und da oben hätte ich ankommen müssen. Also der Mensch schafft es nicht. Der Mensch hat nicht das Potenzial und die Fähigkeiten, in die Gerechtigkeit Gottes reinzuwachsen. Und dann bin ich Christus begegnet. Und was hat der gemacht? Der hat gesagt, du schaffst es nicht, aber ich habe für dich bezahlt und ab sofort ist dein Gerechtigkeitslevel bei Gott da oben. Da gibt es keine Fluktuation, da gibt es kein Plus, kein Minus. Es gibt ein Level, das heißt 100% und dem kann ich nichts mehr hinzufügen. Die Frage ist bloß, warum hat er das eigentlich gemacht? Ist doch schön und gut. Wenn ich das jetzt mit einer Ehe vergleiche, da treffen sich zwei Leute und die verlieben sich vielleicht ineinander und irgendwann wollen sie heiraten und dann ist ihr nächster Gedanke, wie können wir jetzt eigentlich möglichst schnell sterben, oder? Jetzt sind wir ja verheiratet, jetzt haben wir alles, was gut ist und jetzt ist gut. Nee, irgendwie fehlt da der Zwischenteil, ne? Der Hauptteil fehlt irgendwie. Die Ehe macht ja aus, dass die beiden zwischen dem Heiraten und dem Tod was gemeinsam tun. Die lernen sich kennen, die entdecken sich einander. Die schauen, wer ist eigentlich der andere. Die erleben gemeinsam Sachen. Die teilen Freude und Leid miteinander. Und genau so sieht Gott die Gemeinschaft mit uns und für uns auch. Das Spannendste am Christsein ist Christus. Das Spannendste, was wir, nachdem wir gesagt haben, ja, Jesus, trag meine Schuld, weitermachen können, ist diesen Jesus kennenzulernen. Manchmal, ich habe das auch schon bedauert, ich hätte schon gern gehabt, dass ich werde Christ und dann fällt die Weisheit vom Himmel und der Heilige Geist kommt und ich weiß alles. Ich habe die Bibel geblickt, ich bin ab sofort nicht nur sündenfrei, sondern ich sündige auch nicht mehr. Das wäre so meine Vorstellung von Christsein gewesen, hat nicht ganz hingehauen. Gott hat gesagt, nee, du weißt überhaupt nichts alles, du stehst hier am Anfang und du hast da noch ein bisschen was man dir verändern müssen, was du von dir aus abgeben musst. Und die Frage ist, warum eigentlich? Und die Antwort, die für mich da war, ist, Jesus will, dass ich ihn entdecke. Wenn ich schon alles weiß, dann brauche ich ihn nicht entdecken, dann brauche ich ihn nicht erforschen, dann brauche ich nicht in seinem Wort lesen. Dann brauche ich nicht schauen, wer ist dieser Gott, der mir jetzt begegnet ist. Dann habe ich keine Beziehung, weil es ist ja schon alles da. Und Gott möchte nicht nur, dass ich in der Ewigkeit mit ihm zusammenlebe, der möchte eine Beziehung mit mir haben in diesem Leben. Deswegen gibt es so viel, was wir nicht wissen. Und ich glaube, es ist nicht das Ziel, dass wir am Ende alles wissen, es ist das Ziel, dass wir uns auf diesem Weg machen, ihn kennenzulernen und auf diesem Weg mit ihm Gemeinschaft haben. Es ist ganz spannend, weil ich bin immer so ein Typ, der denkt immer zielorientiert. Ich will immer das Ergebnis haben. Und ich denke, was muss ich jetzt endlich lernen, damit ich das Ergebnis habe? Aber Gott denkt, glaube ich, nicht in Ergebnissen. Er denkt in, okay, wie bist du denn mit mir zusammen, bis du zu dem Ergebnis kommst, Christoph? Das ist was Jesus sich unter Beziehung vorstellt. Meine Gefühle, mein Innerstes mit ihm teilen, meine Sachen, die mich bewegen. Wenn ich zu Hause bin, wenn ich was Tolles erlebe, früher war ich bin ja Fotograf, ich habe total viele schöne Momente in meinem Leben erlebt, also auch naturmäßig, war Landschaftsfotograf auch. Und es hat immer so ausgesehen, ich bin irgendwo hochgerannt, einen Berg, wo kein Mensch sonst war, habe dann den genialsten Sonnenaufgang gesehen, den man überhaupt da sehen kann, und zwar durch meine Linse durch, wo ich dann die Belichtung und die Zeit eingestellt hatte und dann war das Foto irgendwann rum, dann habe ich drauf geschaut, gut, Sonnenaufgang ist noch da, aber ich kann jetzt gehen, ich habe mir ja fotografiert. Das war meine Form von Genießen. Und Gott hat mir langsam Stück für Stück gezeigt, was es eigentlich heißt zu genießen. Wenn ich jetzt mit dem Fahrrad früher auf die Arbeit fahre und ich sehe den Sonnenaufgang, ich kann einfach mal anhalten. Ich kann ihm sagen, wenn ich die Mondblume am Wegrand sehe, die so rot in diesem ganzen grünen Meer leuchtet, Mensch, cool hast du die gemacht. Gott, hast du schon mal deine Mondblume angeschaut? Die ist echt, also die finde ich spitze. Ich glaube, das ist das, was Gott unter Gemeinschaft versteht. Seine Schönheit entdecken, seine Schöpfung entdecken. Wir entdecken sie auch in der Wissenschaft. Das ist auch eine Art von Entdecken, ein Freuen, ein Teilen mit Gott. Aber wir sind nicht nur ja, ehemäßig, sag ich mal, miteinander verheiratet, wir sind auch Partner. Ihr erinnert euch, die Schöpfung gerade, das Erste, was ich vorgelesen habe, wir sind in der Schöpfung Partner mit Gott. Er hat es angelegt, wir müssen es beackern. Er lässt es wachsen, wir ernten es am Ende. Das ist immer so, okay, ich mache was, du machst was. Lass uns zusammen dieses Ding schön machen. Wir sind Partner Gottes im Hinblick auf das, was er hier um uns geschaffen hat, auch Partner Gottes im Hinblick auf seine Gemeinde, die er bauen möchte. Beziehung erleben heißt auch teilen. Wenn ich, besonders wenn ich traurig bin, ist das für mich ganz wichtig. Ich habe gestern Nacht um drei dann Tagebuch geschrieben. Tagebuch schreiben, naja, ich bin leider der Mensch, der ein bisschen faul ist mit Tagebuch schreiben. Ich schreibe es immer dann, wenn es ganz schlimm wird. Dann muss ich mein Tagebuch schreiben. Das heißt, mein Tagebuch ist eher so eine Sache, die man weniger liest gerne, weil da stehen immer nur die schlimmen Ereignisse drin. Und da schreibe ich dann rein, Gott, das ist gerade furchtbar. Ich krieg's nicht hin. Das funktioniert nicht. Ich bin total deprimiert. Ich bin kraftlos. Meine Begeisterung, mein Feuer ist weg. Und dann schreibe ich da alles hin und dann teile ich das mit ihm im Gebet. Ich bringe das vor ihm und sage, Herr, so geht's mir gerade. Hältst du vielleicht irgendwas davon? Magst du da mal was sagen? Mir geht's gerade nicht gut. Auch das heißt Beziehung. Dieses, was uns beschäftigt, was uns leiden lässt, aber auch was uns freuen lässt, mit ihm zu teilen. Und wenn ich in dieser ganzen Beziehung Jesus kennenlerne, wenn ich entdecke, wer er ist, dieser Herr, der mich rausgerissen hat, wenn ich diese Liebe entdecke, und das sagt euch jetzt jemand, der gut im Gehorsam und schwach in der Liebe ist, und ich muss diese Liebe entdecken, weil nur dann bin ich in der Lage, jemanden anderes auch so anzunehmen, ohne auf Aussehen, auf Geruch, auf Kleidung, auf Größe, auf Sprache, auf Verhalten zu achten, sondern zu sagen, nee, Gott, du liebst mich so, wie ich bin, ohne dass ich was machen muss. Und mit deiner Liebe kann ich jetzt dem anderen auch begegnen. Und damit kommen wir zu einem ganz spannenden Teil, ich begegne dem anderen. Ich habe euch gesagt, ich kann meiner Erlösung nichts hinzufügen. Und das ist die Wahrheit. Das ist die biblische Wahrheit. Ich kann meiner Erlösung durch Christus nichts hinzufügen. Wenn ich das tun würde, würde ich Christus etwas wegnehmen. Aber es gibt auch andere Bibelstellen, die mich vielleicht stutzig machen. Ich fange mal mit einer an aus dem Matthäus-Evangelium. Matthäus Kapitel 25, Vers 31, die folgenden. Da geht es darum, dass Jesus erzählt, wie im Gericht so eine Sache stattfinden wird. Es geht darum, dass so eine Herde Gottes vor den Thron Gottes geführt wird und in dieser Herde sind Böcke und Lämmer und Gott stellt die eine Herde Seite auf die linke Seite und die andere auf die rechte. Und das Interessante ist, die kennen alle seinen Namen. Also es ist nicht so, dass die jetzt nicht wissen, wer Jesus ist, die kennen alle Jesus. Und dann fängt er an, zu der zu Rechten reden und danach spricht er zu der Linken was. Und zu dieser linken Seite, das lese ich euch jetzt mal vor. Dann wird der König zu denen auf seiner linken Seite sagen, geht mir aus den Augen, Gott hat euch verflucht, fort mit euch in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel vorbereitet ist. Denn ich war hungrig aber ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich war durstig, aber ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich war fremd, aber ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich war nackt, aber ihr habt mir nichts anzuziehen gegeben. Ich war krank im Gefängnis, aber ihr habt euch nicht um mich gekümmert. Und die, die da vor dem Thron stehen, die sind total baff. Was geht denn hier ab? Wir kennen dich doch, Jesus. Und die fragen, Herr, wann haben wir dich jemals hungrig oder durstig gesehen? Wann kamst du als Fremder? Wann warst du nackt oder krank oder im Gefängnis? Und wir hätten uns nicht um dich gekümmert. Und Jesus antwortet, ich versichere euch, was ihr an einem von meinen geringsten Brüdern oder an einen von meinen geringsten Schwestern zu tun versäumt habt, das habt ihr an mir versäumt. Krasse Aussage dafür, dass ich meinem Evangelium ja nichts mehr hinzufügen kann. Wie jetzt? Ich dachte, ich bin gerettet und jetzt stehe ich vor dem Thron Gottes und er sagt mir, ja, glaubst du? Jakobus hat es auch nochmal aufgegriffen in Jakobus Kapitel 2, 14. Jakobus Kapitel 2, 14, folgende. Meine Brüder und Schwestern. Er hat es ein bisschen sanfter ausgedrückt. Was hat es für einen Wert, wenn jemand behauptet, ich vertraue auf Gott, ich habe Glauben. Also er steht vor dem Thron Gottes und denkt, ich bin gerecht vor Gott. Aber er hat keine guten Taten vorzuweisen. Kann der bloße Glaube ihn retten? Nehmt einmal an, bei euch gibt es einen Bruder oder eine Schwester, die nichts anzuziehen haben und die hungern müssen. Was nützt es ihnen, wenn dann jemand von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch das Beste, ich hoffe, dass ihr euch warm anziehen und satt essen könnt, aber es ihnen nicht gibt, nicht das gibt, was sie zum Leben brauchen. Genauso ist es auch mit eurem Glauben. Wenn er alleine bleibt und aus ihm keine Taten hervorgehen, ist er tot. Es hat mich beschäftigt. Eigentlich habe ich in der letzten Predigt zu Michael gesagt, Michael, das Thema da, das wäre doch was für dich. Dann habe ich gedacht, der Michael predigt es, hat es aber nicht. Dann war es wieder bei mir. Also gut. Ich habe nachgeschaut, wie geht das überein? Ich habe gerade das Evangelium aus Gnade gepredigt, aus Gnade allein. Und jetzt steht da, wenn dieser Gnade keine Taten folgen, dann hast du ein Problem. Folgendes hat mir geholfen. Ich male euch das mal auf. Wir sind wieder bei unserer schönen Grafik. Naja, ganz so schön ist sie nicht, aber vielleicht wird sie noch. Wir haben hier unsere Gerechtigkeit Gottes. Also wir sind gerecht vor Gott. Ne? Wir sind 100% gerecht vor Gott, weil Jesus für unsere Schuld bezahlt hat. Und jetzt male ich hier eine zweite Achse hin. Das ist so ein EKG. EKG ist dieses Herzschlagfrequenzmessgerät. Es gibt lauter so Zacken, wenn das Herz schlägt. Und dieses EKG sieht, bevor wir Jesus kennenlernen, so aus. Also es soll eigentlich eine gerade Linie sein, mit viel Vorstellung. Also da schlägt jedenfalls nichts viel. EKG ist auch manchmal auch ein bisschen Schwingungen drin. Und nachdem wir Jesus kennenlernen, gibt es diese EKG-Schwingungen. Ne? Ihr kennt es, dann gibt es mal einen großen Ausschlag runter, dann geht es wieder ein bisschen weiter, dann gibt es den nächsten Herzschlag und es geht wieder ein bisschen weiter. Und diesen Herzschlag, den habe ich den Herzschlag des Glaubens genannt oder den Herzschlag der Beziehung mit Gott. Wir haben ja gerade gehört, ich lerne Jesus kennen und dann habe ich einen Punkt, wo ich anfange, Beziehung mit Gott zu haben. Ich lebe mit ihm. Und dieser Herzschlag, das ist das Ergebnis von dem, was passiert, wenn ich mit Jesus lebe. Ich will das ein bisschen ausführen. Ihr kommt hier rein in den Gottesdienstraum und ihr habt diese ganzen Stühle vor euch. Und dann geht ihr dahin und dann gibt es vielleicht entweder einen Erfahrungswert, ihr wart schon 100 Mal hier, ja, die Stühle halten. Oder wenn ihr neu hier seid, ihr schaut die kurz an, ja, die Stühle sehen gut aus, stabil gebaut, Erfahrungswert, andere Stühle, die so aussehen, halten. Ich setze mich da drauf. Und ihr alle beweist es ja gerade, ihr habt alle den Glauben daran, dass diese Stühle euch halten und ihr habt diesen Glauben eine aktuelle Tat folgen lassen. Ihr habt euch nämlich gesetzt und ihr habt dadurch bewiesen, dass euer Glauben Wirklichkeit ist. Und das meine ich mit diesem Herzschlag des Glaubens. Wenn wir Jesus kennenlernen und wir wissen zwar um seinen Namen, aber wir haben keine Beziehung mit ihm, wir lernen seine Liebe nicht kennen, dann hat es auch keine Auswirkungen auf unser Alltagsleben. Dann gibt es nicht die Situation, dass wir anderen Menschen begegnen und merken, der braucht meine Hilfe. Dass wir Menschen begegnen und merken, die brauchen ein Gespräch. Dass wir eine Nachricht bekommen von Notleidenden in anderen Ländern und merken, das spricht jetzt mich an. Hier bin ich gefragt, hier soll ich reagieren. Dieser Herzschlag des Glaubens, meine Werke, die dem folgen, was Jesus mir durch sein Blut und durch seinen Tod angeboten hat, das ist das, was ich glaube, was der Apostel hier unter Werken, die notwendig sind, bezeichnet. Das heißt, wer glaubt und am Sonntag in die Kirche geht und sagt, damit ist alles gegessen, der hat noch überhaupt nicht verstanden, was Glauben ist. Wir brauchen diese Beziehung mit Jesus und das ist das Finale, was ich euch heute mitgeben möchte. Wir brauchen dieses Leben, dieses Kennenlernen. Wir haben ein Wort bekommen, da steht wunderbar drin. Wir haben den Lobpreis bekommen, wir haben Gebet bekommen. Wir sollen diesen Herrn und König entdecken und diese Liebe entdecken. Und dieser Liebe, wenn sie echt ist, wenn das wirklich Gott ist, dem wir hier begegnen, dann muss sich da etwas tun, dann muss dem etwas folgen, dann muss unser Herz das Schlagen anfangen. Wir werden Menschen begegnen, wir werden den vielen neuen Menschen in unserem Land entgegentreten und sagen, ja, hier ist ein schlagendes Herz, sei uns willkommen. Wir haben vielleicht Menschen, denen es nicht so gut geht, Menschen, die traurig sind, wir werden ihnen begegnen können und sagen, ja, ich habe eine Botschaft für dich, ich habe einen Trost für dich, hier bin ich. Das hört sich im ersten Moment natürlich toll an, aber ich möchte mit euch heute auch über die Praxis reden. Und ich erzähle euch jetzt ein Stückchen, wie es mir in diesem Entdecken und mit diesem Herzschlag geht und was mir da hilfreich geworden ist. Wer nämlich diesen Herzschlag spüren und leben will, der braucht auch ein feines Gehör. Ein feines Gehör, wann der Geist Gottes sagt, jetzt und hier bist du an der Reihe. Ich bin nicht der Typ, der im Hauskreis sitzt und 10 Bilder hat und 2 Träume und 3-mal Sprachen redet und die Auslegung auch gleich kennt. Also wer es wem genauso geht, bin ich auch nicht. Das heißt, wenn ich entdecken will, wie Gott mit mir redet, was seine Stimme ist, wer diese Stimme in mir ist, dann muss ich ein feines Ohr entwickeln. Ich fahre zum Beispiel mit dem Fahrrad die Straße runter, heim von der Arbeit, und krieg irgendeinen Impuls. Mensch, heute fahr doch mal rechts oder heute fahr doch mal links oder der Typ da sieht irgendwie traurig aus, gib ihm doch mal was. Oder ich krieg so viele Flyer und Angebote von Hilfsorganisationen. Ich kann leider nicht die ganze Welt retten. Ich habe da so ein bisschen begrenzte Kapazitäten. Ich muss rausfinden, ist da eigentlich was dabei, was mich als Christoph anspricht oder nicht? Ist da die Stimme Gottes das gewesen, die gesagt hat, bieg da links ab oder nicht? Und ich probiere das einfach aus. Wir haben vor ein paar Wochen fehlerfreundliche Gemeinde gehört. Gott verurteilt uns nicht, wenn wir versuchen, auf seine Stimme zu hören, wir lagen falsch. Ich habe es auch mal andersrum gemacht. Ich habe das Impuls bekommen, Mensch, fahr geradeaus. Und normal fahre ich immer links. Und ich habe gesagt, nee, ich habe eigentlich überhaupt keine Lust. Ich finde links viel schöner, ich fahre links. Ja, doof, die Unterführung war geflutet und ich habe dann zwar versucht durchzukommen, habe gemerkt, das sind 1,5 Meter Wasser, doofe Idee. War dann so bis zur Hüfte nass und bin wieder zurück. Aber das sind Sachen, da merke ich, so ganz banale Alltagserlebnisse, wo ich dann für mich abspeichere, okay, Christoph, denk nochmal kurz zurück vor, das könnte also Gottes Stimme gewesen sein. Merk dir mal, wie die sich angehört hat. Und ich mache das schon eine ganze Weile und ich merke, wie ein feines Gefühl wächst, und die Herausforderungen auch. Zum Beispiel gestern Abend, ich habe die Predigt vorbereitet, Abends war ich dann mit der Struktur langsam fertig. Ich habe nicht geschlampert, ich habe schon wochenlang vorher vorbereitet, ich schaffe es trotzdem, immer auf den letzten Samstag erst fertig zu werden. Und ich hatte eine Stelle, oh, ich habe die geliebt. Ich habe das ausgemalt. Eine wunderbare Stelle, eine geniale. Meine Lieblingsbibelstelle war übrigens da drin, zufällig. Und ich habe gedacht, das wird cool, wenn ich euch das erzähle. Und dann bin ich da durchgegangen. Ich habe im ersten Anlauf schon gemerkt, das ist alles viel zu lang, was ich da erzählen will. Und Gott hat gesagt, die erste Stelle bitte streichen. Und da habe ich gesagt, nein. Und er hat gesagt, doch. Und das hat sich dann ein bisschen hingezogen. Und da habe ich gedacht, okay, ich mache mal weiter. Ich schaue erst mal hinten nach, wie lang das wird. Vielleicht reicht es ja doch noch für vorne. Und es ging hinten nach nichts mehr. Ich habe Stunde um Stunde nachts gekämpft und ich habe es nicht hingebracht. Ich habe nicht mehr verstanden, was ich eigentlich sagen will. Es ist immer schlimmer geworden. Und da waren zwei Stimmen an diesem Abend unterwegs. Die eine Stimme war Gottes Stimme, die hat sich an diesem Abend mehrmals bestätigt, der gesagt hat, dieser vordere Teil ist nicht so wichtig jetzt. Red von dem da hinten. Und die andere Stimme, die der Satan, der Widersacher war, der gesagt hat, du weißt überhaupt nicht, was du erzählen willst. Das ist der größte Quatsch. Das ist sowas von banal. Das ist überhaupt nicht tauglich, das der Gemeinde zu erzählen. Und die Struktur, du sollst klar reden, das versteht kein Mensch. Also das, so kommst du nicht weiter. Und ich musste lernen, diese beiden Stimmen auseinanderzuhalten. Das ist in eurem Leben essentiell. Und das lernt nur derjenige, der Mut hat, Fehler zu machen, der Mut hat, loszugehen und auszuprobieren. Und das ist das, wo uns Gott auch herausfordert, weil wir sollen ihn kennenlernen. Außerdem muss ich ansprechbar sein. Der Herr hat so die lustige Eigenschaft, immer dann zu kommen, wenn ich keine Zeit habe. Also wenn ich gerade unterwegs habe und einen Termin habe oder wenn ich gerade irgendwas erledigen will oder wenn ich heimkomme und meine Ruhe haben will oder wenn ich meinen Abend genießen will, dann sagt der Christoph, heute ist Predigtschreiben dran. Ich habe gerade 10 Stunden Arbeitstag hinter mir. Setz dich hin. Dieses Verfügbarsein ist mein zweiter Punkt. Ein feines Ohr haben, sei bereit sein. Stell dich darauf ein, dass du bereit sein sollst, wenn es dir nicht passt, weil es wird eh so sein. Ich benötige klare Prioritäten. Ich muss sagen, ja, Gott ist das Wichtigste. Familie, Haus, Kinder, Hof, Auto, Arbeit sind tolle Dinge, wenn sie nach Gott kommen. Aber meine Priorität muss klar sein, weil sonst kann ich keinen Gehorsam leisten. Sonst, es ist oft unbequem. Es ist nicht so, dass ich ja super begabt bin. Ich bin nicht der Typ, der gerne auf fremde Leute zugeht und sagt, hey, wie geht's denn dir? Wir kennen uns zwar nicht, aber ich möchte dir gerne von Jesus erzählen. Boah, dreht mir der Magen um, echt. Mache ich trotzdem, wenn es sein muss. Und damit bin ich auch schon beim letzten Punkt, weil ich gelernt habe, in meinem Herzen einen Notraum zu geben. Weil ich gelernt habe, zu sehen, es gibt Dinge, die kann ich nicht, da tue ich mir schwer. Es gibt Dinge, da bin ich wenig befähigt und begabt. Herr, ich weiß nicht, wie ich die umsetzen soll. Es gibt Dinge, da sage ich, ich habe nicht mal die Liebe zu den Menschen, ich bin nur aus Gehorsam da. Herr, willst du nicht diese Liebe in mein Herz pflanzen? Und auf einmal merke ich, wenn ich das letzte halbe Jahr zurückschaue, diese Not, da entsteht eine Not in meinem Herzen, die vorher nicht da war, die sagt, Christoph, diese Menschen sind verloren. Und diese Not ist echt und die wächst. Und die breitet sich aus und die wird gefüllt mit einem Verlangen und die Fähigkeiten kommen hinterher. Und ich lade euch ein, diese Not Raum zu geben, dass sie wachsen kann. Dieses Bedürfnis, zu den Menschen hinzugehen. Gott wird es füllen in der Beziehung mit ihm. Ich schließe ab mit 2 Bibelstellen. Einmal aus Römer 8, 29. Es geht ja um das Thema Identität und darum, wer ich bin. Und in Römer 8, 29 steht, sie alle, die Gott im Voraus ausgewählt hat, die hat er auch dazu bestimmt, seinem Sohn gleich zu werden. Nach dessen Bild sollen sie alle gestaltet werden, damit er der Erstgeborene unter vielen Brüdern und Schwestern ist. Wir sollen das Ebenbild Gottes wieder werden. Ihr habt euch erinnert, am Anfang der Predigt, dazu wurden wir geschaffen Und dazu sollen wir wieder hinwachsen. Dazu sollen wir wieder umgestaltet werden. Das sollen wir entdecken. Dazu hat uns Jesus gerettet. Und eine letzte Stelle aus Jakobus. Der Jakobus, der auch vorhin so diese unangenehmen Sachen gesagt hat. Jakobus Kapitel 1, Vers 22. Es genügt aber nicht, dieses Wort anzuhören, das Evangelium. Ihr müsst es in Taten umsetzen, sonst betrügt ihr euch selbst. Warum? Wer die Botschaft Gottes nur hört, aber nicht danach handelt, ist wie ein Mensch, der in einen Spiegel blickt. Er sieht sich, wie er ist, und betrachtet sich kurz. Also ein Mensch, der die Identität erkennt, der sieht, ich bin ein Kind Gottes. Ich bin gerettet. Ich bin total geliebt. Ich bin angenommen. Und der dann aber keine Beziehung mit Jesus eingeht, dem keine Taten nachfolgen, der ist wie ein Mensch, der dann aber wieder weggeht und schon hat er vergessen, wie er ausgesehen hat. Das heißt, wenn ich nicht in Beziehung mit Jesus lebe, vergesse ich, wer ich eigentlich wieder bin. In meinen Alltagssorgen, in den Dornen des Alltags, in dem Sandsturm des Alltags, der überwächst es, der spült es weg. Wenn ich keine Beziehung mit Jesus lebe, vergesse ich, wer ich eigentlich bin. Anders aber der Mensch, der tief und anhaltend in das vollkommene Gesetz Gottes blickt. Das vollkommene Gesetz Gottes ist Gottes Liebe. Das vollkommene Gesetz Gottes blickt, das uns frei macht. Er hört nicht nur hin, um es gleich wieder zu vergessen, sondern er handelt danach. Freuen darf sich, wer das wirklich tut. Ich habe das in einem letzten Satz für euch zusammengefasst. Ein Satz, der diesen Herzschlag erklären und versinnbildlichen soll. Gute Taten retten nicht. Du kannst deiner Erlösung durch Jesus Christus nichts hinzufügen. Aber sie sind ein Zeichen davon, dass du gerettet bist. Gute Taten retten nicht, aber sie sind der Herzschlag. Sie sind ein Zeichen davon, dass du in der Beziehung mit Jesus lebst. Amen.